M12-Cast, der Serviceplan-Talk über Marken, Medien und Menschen.
Servus und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge vom 12-Cast. Ich bin Benny Meyeron und in der aktuellen Folge geht's um Trommelwirbel AI. Um was denn auch sonst? Kein Thema wird gerade zu Recht heißer gekocht. Und wir haben ja auch in den letzten Folgen AI immer mal wieder angekratzt. Jetzt gibt's aber die geballte Ladung. Und dafür habe ich mir zwei absolute Vollprofis an die Mikros geholt. Zum einen Eva Lihotzky. Eva ist Director Group Corporate Strategy bei der Serviceplan Group und in ihrer Rolle hat sie einen besonderen Fokus auf alle Themen rund um AI und steuert die dazugehörigen Initiativen der Gruppe. Und zum anderen Dr. Andreas Liebel. Andreas ist Geschäftsführer der Applied AI Initiative und des Applied AI Institute for Europe. Und sein Ziel ist es, Europas Innovationskraft in der KI zu gestalten. Wir besprechen, was AI in der Kommunikation und im Marketing alles verändern wird und wie man es richtig einsetzen kann und wie sich die künstliche Intelligenz auch unter Betrachtung des EU AI Act entwickeln kann. Und es gibt positive Nachrichten, welche globalen Probleme AI im besten Falle lösen kann. Also, let's go! Hi Eva, hi Andreas, danke für eure Zeit und schön, dass ihr in Folge 11 vom 12-Cast am Start seid.
Mega gut, ich freue mich total da zu sein, danke für die Einladung.
Ja, danke auch meinerseits, ich freue mich sehr.
Eigentlich wollte ich ja die erste Podcast-Folge über KI mit einer KI führen, aber ich bin trotzdem irgendwie ganz froh, dass ich hier live in München mit echten Menschen dazu sprechen darf, ja. Und ich habe natürlich auch ChatGPT zur Vorbereitung auf diesen Podcast genutzt und mir ausspucken lassen, mit welcher Icebreaker-Frage ich denn einsteigen könnte. Was denkt ihr, hat ChatGPT mir hier an Fragen ausgespuckt? Eva, vielleicht mal gleich mal an dich.
Vielleicht die Frage, wie viel wiegt ein Eisbär?
Das ist eine gute Icebreaker-Frage, aber ich habe den Prompt ein bisschen spezifischer gehalten, so ein bisschen so, wir machen eine Podcast-Folge über AI, was kann ich Eva Lihotzky und Andreas Liebel fragen? Andreas, was denkst du?
Ja, also wenn man leicht einsteigen will, ob KI vielleicht den Weltuntergang erzeugt oder die Rettung der Menschheit.
Dahin ging auch, es kamen 5 Fragen, aber es ging so ein bisschen in die Richtung. Ich lese euch jetzt mal vor, was für eine Icebreaker-Frage denn kam und ihr dürft mir diese Frage dann auch direkt beantworten. Also, wenn ihr die Chance hättet, einen Tag mit einer fortschrittlichen KI zu verbringen, welche Aktivität würdet ihr wählen und warum? Und dann noch folgender Zusatz. Denkt an etwas, das euch wirklich fasziniert oder vielleicht sogar herausfordert. Eva, du lachst. Wollen wir Andreas den Vortritt lassen?
Sehr gerne. Es ist gar nicht so leicht. Also, ich bin tatsächlich fasziniert von KI-Anwendungen, die so ein bisschen auch wirklich Impact für die Welt schaffen. Das heißt, Materialdesigns oder Proteindesigns oder sowas finde ich spannend. Aber was ich eigentlich schon immer mal machen wollte, ist eine KI, die nicht nur Bilder generiert, sondern ein Roboter, der diese Bilder dann auch im Stile von Malern dann entsprechend zeichnen kann. Und ich fände es wahnsinnig spannend, so einen Lernprozess mitzubekommen, wie KIs dann wirklich lernt, wie ein Picasso oder wie ein anderer Maler, dann tatsächliche Bilder, die KI generiert sind, mit meinen Prompts dann auf eine Leinwand zu bringen.
Das ist fortschrittlich. Eva?
Das ist total interessant, weil genau den Anwendungsfall haben wir jetzt kürzlich erst umgesetzt. Deswegen, das war auch für mich ein Moment, wo ich mir so dachte, wir haben eine KI trainiert mit unterschiedlichen Möglichkeiten, Künstler zu visualisieren. Also sprich, du gibst einen Prompt rein und hattest dann unterschiedliche, in unserem Fall waren es 8 Modelle, die in 8 unterschiedlichen Kunstinterpretationen tatsächlich ausgespuckt waren. Und wir haben damit ein bisschen rumgespielt und es war irre, was da rauskam. Und es war auch so ein Moment, wo ich mir dachte so, krass, was wir für Möglichkeiten haben oder was wir dadurch auch eben lernen können oder was auch jetzt zukünftig noch möglich sein wird.
Ich habe zum Abschluss dann auch noch mal eine Icebreaker-Frage, die mir ChatGPT ausgespuckt hat. Aber wie gesagt, das machen wir zum Ende. Und Ich glaube, wir sind ja schon so ein bisschen auf diesem Hype-Train. Deswegen die Frage, sagt euch der Hype-Zyklus etwas?
Ja.
Natürlich.
Natürlich. Mir hat er nichts gesagt. So ehrlich muss ich sein. Und nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer. Im Endeffekt besagt der Hype-Zyklus, dass wir dazu neigen, die kurzfristige Wirkung einer Technologie zu überschätzen und die langfristige Wirkung zu unterschätzen. Ich glaube, das Internet ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Und jetzt mal, Eva, wie siehst du das und wo befinden wir uns deiner Meinung nach bei diesem Hype-Zyklus? Wenn wir jetzt, ich versuche den jetzt mal zu beschreiben, ja, das ist eine Kurve, da gibt es einen technischen Auslöser und dann gibt es einen Gipfel der überzogenen Erwartungen und dann rauscht es ganz runter mit einem Tal der Enttäuschungen. Dann kommen wir auf den Pfad der Erleuchtung, es geht wieder ein bisschen nach oben und dann kommt das Plateau der Produktivität. Wo befinden wir uns? Enttäuschung oder überzogene Erwartungen?
Das ist interessant. Auch, ich hatte auch kurz überlegt, ob du nicht wirklich nochmal fragst, ob wir nicht in dem Anstieg im Hype sind, weil es gibt nämlich super viele Entwicklungen, wo man gehypt sein kann darüber und gleichzeitig, glaube ich, ist das auch eine Antwort, die sich für mich rauskristallisiert, das ist nicht eindeutig zuzuordnen, sondern ich glaube, wir müssen uns auch anschauen, mit welchen unterschiedlichen Facetten sind wir in welchem Status. Weil ich glaube, es gibt welche, da sind wir wirklich schon drüber hinweg und auch in einem Teil nicht der Enttäuschung, aber vielleicht auch in der Realität angekommen, wo wir feststellen, dass die Erwartungen, die wir hatten, gar nicht so geliefert werden können, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben.
Was waren denn Erwartungen, die du hattest oder die wir hatten?
Können wir kurz einmal aufhören? Ich habe das mit dieser Icebreaker-Frage gar nicht auf KI bezogen und ich saß so da und habe es halt mit einer Eisbär-Antwort beantwortet. Wie doof ist denn das eigentlich?
Das ist mir gar nicht so aufgefallen.
Und ich bin die ganze Zeit sitze ich so da und es ist mir ultra unangenehm. Und dann, als du deine Antwort gegeben hast, ist es mir so wie Schuppen vor den Augen gefallen. Wie doof war das denn bitte? Was war die Frage?
Ich werde die Frage nochmal stellen. Ja. Darf ich da ganz kurz unterbrechen, weil du sprichst von Erwartungen. Mhm. Welche Erwartungen hatten wir denn oder hattest du denn?
Ich glaube, dass wir vor allen Dingen, als ChatGPT herausgekommen ist, festgestellt haben, so fuck, wir müssen jetzt irgendwie in eine Experimentier oder wir müssen auch damit arbeiten und wir müssen auch gucken, wie das tatsächlich Wert schöpft. Also wir müssen irgendwie das in unsere Anwendungsfälle mit einbauen und wir haben auch bei unseren Kunden gesehen, dass sie erstmal auch versucht haben, sich der ganzen vielleicht auch Produktpalette, die sich daraus dann entwickelt hat, irgendwie gegenüberzustellen. Und ich glaube, eine der Erwartungen, die ich hatte, war auch tatsächlich, mich darauf einzulassen und festzustellen, wo es denn wirklich Mehrwert stiftet. Und jetzt stellt sich heraus, dass es auch in den Anwendungsfällen super viel darum geht, auch Grundlagen, also wie Daten, Strukturen, Anwendungsfälle, die Einbettung auch in die Prozesse im Unternehmen sicherzustellen. Und ich glaube schon, dass das auch nochmal eine Herausforderung ist, die wir jetzt zumindest auch mit unseren Anstrichpartnern feststellen, dass man da einfach super viel Anknüpfungspunkte oder Synergien schafft zu schon bestehenden Strukturen, um neue Strukturen zu schaffen. Aber ich glaube, Andreas, das hast du ja auch mit den Ansprechpartnern auf eurer Seite festgestellt, dass das eben auch viel Ausprobieren bzw. dann Manifestieren von neuen Möglichkeiten bedingt, auch in Organisationen. Ne?
Ja, also das ist ganz spannend. Also ich würde wahrscheinlich von ganz vielen Hype-Cycles sprechen, die pro Fähigkeitsfeld dann immer wieder kommen. Und ich sehe es aber genauso. Ich glaube, von den Anwendungen selber, da ist viel von diesem Hype berechtigt. Es ist einfach Wahnsinn, was neue KI-Anwendungen oder Technologien eigentlich können. Das Kernproblem ist ja unsere Fähigkeit, diese Anwendungen dann auch in unserem Unternehmen wertstiftend einzusetzen. Und da tun wir uns halt schwer, weil wir an vielen Stellen als Unternehmen noch nicht so weit sind, die Daten noch gar nicht da sind, die Prozesse noch nicht so vorbereitet sind, dass wir sie mit reinnehmen können, die Mitarbeiter noch nicht weitergebildet sind. Und von dem her wahnsinnig viel Potenzial. Man sieht diese Prototypen und die Showcases und absolut irre. Und es dauert dann aber schon eine gewisse Zeit, bis das dann tatsächlich in die Anwendung reinkommt. Und diejenigen, die da ein bisschen unvorbereiteter sind, die sind dann eher in so einem Tal der Tränen. Und diejenigen, die da aber schon in der Lage sind, diese Technologien immer wieder die neuesten mit aufzunehmen und zu integrieren, die sind dann da schon wieder drüber hinaus. Aber aus meiner Sicht ist das eine Frage der Reifegrade der Unternehmen für die Anwendbarkeit, weniger auf der Technologieseite. Da sind einfach absolut irre Durchbrüche in ganz verschiedenen Bereichen von eben, ich habe es ja vorhin gesagt, Materialforschung, wo kürzlich über 200 Millionen neue Materialien veröffentlicht wurden. Open Source, einfach für alle verfügbar. Wettervorhersage, die in unter einer Minute eine sehr, sehr hohe Genauigkeit für 10 Tage Wettervorhersagen hatte. Das haben wir davor in Hochleistungsrechnern über mehrere Stunden oder Tage ausgerechnet, solche Simulationen. Und jetzt haben wir das in einer Minute, ist Open Source, kann jeder einsetzen. Und da kommt so viel in verschiedensten Anwendungsfällen, das wirklich irre ist. Und die Frage ist eher, wie kriege ich das jetzt wertstiftend bei mir im Unternehmen eingesetzt?
In welchen Anwendungsfällen findet ihr es am geilsten? Wo sagt ihr, da ist der krasseste Fortschritt passiert? Also ich finde das Wetterthema total spannend, weil das ist für jeden relevant. Wenn man in Urlaub fährt, spontan, ja, du willst ja wissen, wird da gutes Wetter?
Ja, aber es ist für die, nehmen wir das Thema Wetter. Das Thema Wetter, das ist zwar nett, aber wirklich relevant wird's in der Energiewende. Wir haben ganz viele dezentrale Energieträger, PV-Anlagen, Windkraftanlagen.
Ich denke ja nur an Urlaub.
Ja, deswegen. Ja, eben. Ja. Aber also, wenn du mal ein bisschen über die Wirtschaft denken würdest, oder vielleicht auch im Urlaub willst du ja ein stabiles Stromnetz haben. Aber dafür brauchst du natürlich eine sehr genaue Vorhersage, wie viel Strom erzeugt wird. Auch nicht nur heute, sondern morgen und übermorgen, damit du die Lasten ausgleichen kannst, damit eben Unternehmen vielleicht Kapazitäten aus dem Netz rausnehmen können oder reinnehmen können, aber die Netzstabilität mit ganz vielen dezentralen Erzeugern und Abnehmern ist natürlich ein Riesenthema und da ist das ein Durchbruch, vor allem in der Geschwindigkeit sehr hochauflösende Vorhersagen zu machen.
Was ist dein Lieblingsanwendungsbereich, Eva?
Ich glaube, da muss ich unterscheiden, weil privat ist es tatsächlich Kunst. Also im Kunstumfeld, wie man AI einsetzen kann, wie man das mergen kann mit auch neuen Anwendungsfällen oder Arten der Darstellung. Refik Anadol, Ausstellung gerade in London gesehen, großartig. In unserem Kontext, also alles, was mit Contentproduktion zu tun hat, wie man zukünftig unterschiedliche Bilder auf Knopfdruck auch wirklich bearbeiten kann, wie man die weiterentwickeln kann, wie wir die auch für uns mit unseren Kunden in eine Kampagnenlogik mit übersetzt, beziehungsweise wie man da auch einfach neue Möglichkeiten vorausschauend mit auch prompten kann in Bezug auf, weiß ich nicht, relativ schnelle Storyboardings zum Beispiel oder wie man auch Virtual Influencer mitgestaltet. Also ich glaube, da haben wir auch extrem viele Möglichkeiten, den Kreationsprozess, Kreativität neu mit einfließen zu lassen und das auch für uns in einem qualitativen und in einem kreativen Aspekt wirklich zu nutzen zu machen. Ich bin super aufgeregt darüber, wie wir auch schon das mit anwenden, mit der Kampagne des Zentralrat der Juden haben wir das ja jetzt gerade auch erst rausgebracht, wo man einfach sieht, wie großartig das auch schon sich mit einbetten lässt.
Ich habe in meiner Vorbereitung so überlegt, was war denn so der Ausgangspunkt jetzt KI? Was hat den Hype so generiert? Ja, und es war ja eigentlich so der Launch von ChatGPT. Dabei war das gar nicht der Launch, sondern es war nur die Version 3. irgendwas. Ist der November 2022 auch für euch so ein neuer, ist so ein neues Zeitalter angebrochen? Ich meine, Andreas, du hast dich sicher vorher schon viel, viel mehr mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Aber jetzt macht es die breite Öffentlichkeit auch, oder?
Ja, also das hat viel verändert. ChatGPT, wir haben damals angefangen, als TensorFlow rauskam und die GPU-Beschleunigung. Das war der Zeitpunkt, das war so Ende 2016. Da hat plötzlich, ich war damals in der Unternehmertum und habe Hackathons gemacht und so weiter, mit den ganzen Startups gearbeitet und plötzlich von einem Tag auf den anderen waren die Ergebnisse von solchen Hackathons mit 2-3 Tagen komplett anders, weil die über Nacht ihre Modelle trainiert haben und du saß da und denkst dir, wow, was kann innerhalb von einem Tag eigentlich gerade jetzt schon gebaut werden? Es waren so Stirnbänder für Blinde, die mit Vibrationssensoren dann quasi angezeigt haben, wo Hindernisse sind, weil du per Computer Vision Objekterkennung plötzlich mit drin hattest und Radardaten auswerten konntest und so weiter. Das waren Themen, die davor Monate gebraucht haben, die plötzlich über Nacht möglich waren. Und dann haben wir in wenigen Monaten gesehen, wie quasi die gesamten Startups plötzlich KI eingesetzt haben. Und das war wirklich innerhalb von wenigen Wochen waren mehr und mehr Innovationen getrieben durch den Einsatz von KI auf der Startup-Seite. Und das war für uns wirklich der Punkt, wo wir gesagt haben, boah, da kommt sowas auf uns zu auf der Innovationsseite. Damit müssen wir uns als Land eigentlich sehr viel strategischer auseinandersetzen, weil das wird die große nächste Innovationswelle in allen möglichen Industrien. Und das war dann, wir haben dann sehr viel diskutiert mit verschiedenen Leuten, sowohl politisch als auch irgendwie auf der Gesellschaftsseite, als auch auf der Wirtschaftsseite. Und die meisten haben es noch nicht verstanden. Und das hat wirklich lange gedauert. Und ChatGPT war für mich so eher dann der Weckruf, wo wirklich viele Leute dann auch verstanden haben, was da geht. Aber die Anwendungen, vor allem im Industriebereich, die gab es schon die Jahre davor. Und für mich war das eins der Themen davor, war 2012 grob die Long Short-Term Memory, also so ein Kurzzeitgedächtnis. Das hat so ein, quasi einen Durchbruch mehr auch auf der wissenschaftlichen Seite gegeben. Und danach kam mit den sehr fortgeschrittenen Optimierungsalgorithmen in Monte Carlo Tree Search diese AlphaGo-Versionen, wo eine KI das Go-Spiel entsprechend gelernt hat. Das waren dann so weitere Meilensteine, wo man gemerkt hat, da passiert tatsächlich was. Aber so in die Breite ging es tatsächlich dann mit ChatGPT.
Ich glaube, Eva, für uns als Agenturgruppe war so ChatGPT so der arge Auslöser und so. Da haben wir uns ja auch dann die Frage gestellt, okay, wird die KI unsere Arbeitsplätze von Textern, Designern, Grafikern, wird es die ersetzen, ja? Ist es noch so, dass wir uns diese Frage stellen oder welche Fragen stellen wir uns jetzt im Punkto KI?
Also ich glaube, dass wir uns vor allen Dingen die Frage stellen, wie macht es meinen Scope der Arbeit oder meine Arbeitsprozesse, wie co-kreiere ich mit KI zukünftig? Weil insbesondere auch in, du hast jetzt Textgenerierung oder auch in der Bildgenerierung oder allgemein in unsere Arbeitsabläufe können wir das sehr gut damit interagieren und mit einfließen lassen. Ich glaube aber, dass wir uns schon auch deutlich die Frage stellen, in welchen Arbeitsbereichen wir wirklich auch langfristig gesehen uns weiterbilden müssen. Und Andreas hatte das vorhin schon angesprochen. Es ist halt einfach super dynamisch, wenn man vorausschauend mit einplant, welche Skills wir beispielsweise brauchen. Also ich denke schon, dass wir uns da auch gerade sehr viele Gedanken dazu machen. Andersrum denke ich auch, dass wir uns anschauen, welche weiteren Möglichkeiten wir damit entwickeln werden, beziehungsweise welche kreativen Möglichkeiten sich auch ergeben in Form von Beratung oder halt Kreationsleistungen. Und ich würde da auch einfach feststellen, wirklich immer auf diese menschliche, ich nenne es immer Human in the Loop. Also wir schauen ja sehr stark darauf, dass wir sicherstellen, damit zu interagieren und einfach auch Arbeitsoberflächen, Möglichkeiten zu schaffen, das wirklich greifbar zu machen. Weil ich glaube, einer der Alleinstellungsmerkmale, die wir auch in der Agenturgruppe haben, ist, wir probieren Dinge aus, wir wollen die verstehen, wir wollen die anfassbar machen. Auch für uns mit unseren Kollaborationspartnern. Und da einfach auch wirklich diese Wertstiftung, die Andreas von angesprochen hat, auch miteinander zu explorieren. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich schon auch darauf hinarbeite oder das feststelle, dass wir sehr klar auch nochmal dieses Spektrum aufmachen müssen. Wo geht es denn zukünftig auch für unsere Kunden in deren Arbeitsweisen oder in Entwicklungsmöglichkeiten hin?
Und jetzt kommt Werbung.
Wie in vielen Bereichen wird KI auch in der Out-of-Home-Branche immer wichtiger. So nutzt Vol Deco als Teil des weltweit größten Außenwerbers JC Deco beispielsweise mit Optix ein KI-Tool zur Optimierung von Kampagnenmotiven. Das Tool erstellt automatisierte Heatmaps, die anzeigen, an welchen Stellen dein Out-of-Home-Creative noch optimiert werden könnte. Auch sonst setzt Vol Deco auf digitale Power und treibt den Ausbau von Digital Out of Home sowie die Entwicklung von Programmatic Digital Out of Home in Deutschland voran. Du möchtest tiefer in die Digital Out of Home Welt von Vol Deco eintauchen und mehr über die Möglichkeiten für deine nächste Kampagne erfahren? Dann schau doch mal in der Vol Deco Academy vorbei, der kostenlosen E-Learning-Plattform rund um Digital Out of Home. Registriere dich jetzt unter www.voldeco.de/academy. Alle Infos auch dazu in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ich wünsche mir Folgendes. Also ich arbeite viel im Bereich Social Media, sprich viel im Bereich Kreation. Ja, und ich habe mir jetzt einen Post für LinkedIn überlegt, da brauche ich ein Asset. Ja, das muss so ans Asset und sowas. Und habe so ein Briefing sozusagen geschrieben, bin damit zu einem Grafiker hingegangen, der hat gesagt, ja, das mache ich dir irgendwann nächste Woche fertig, da brauche ich so und so lang. Ich habe mir gedacht, nee, das nervt mich voll. Wir sind in einer total dynamischen Welt. Du hast es gesagt, Eva. Ich will das in einer halben Stunde haben. Und ich erhoffe mir wirklich, ich will den Beruf des Grafikers nicht redundant machen. Ich glaube, der Grafiker muss lernen, mit der KI noch schneller zu arbeiten. Aber ich will dieses Asset eigentlich in einer halben Stunde haben, weil ich habe gerade die Idee, den Ansatzpunkt, der ist vielleicht sogar tagesaktuell. Mhm. Ich will das jetzt haben. Und das ist das, was ich mir von KI erhoffe, dass das in diesem Jahr kommt, dass ich auf Kreationsleistungen einfach nicht mehr so lange warten muss. Und ich glaube, das erhoffen sich auch unsere Kunden.
Aber das Spannende ist ja da, rein technisch geht es. Mhm. Aber bis das bei den Leuten ankommt, die die Grafiker sind, die die Tools einsetzen. Ich habe gestern, war auf einem Panel und durfte den Vortrag davor noch hören von einem, der auch aus der Kreativszene kommt. Der hat dann immer Tools vorgestellt und hat das Release-Datum der Version des Tools immer mitgenannt. Das ist schon alt, das ist 4 Monate alt. Das ist jetzt gerade in 24er-Version, das war noch die 23er-Version. Und man hat gesehen, wie schnell diese Sprünge zwischen den einzelnen Versionen sind. Und das heißt, das eine ist, den Leuten erstmal grundsätzlich beizubringen, diese Tools zu benutzen. Das zweite ist dann auch noch in der Lage zu sein, alle 2-3 Monate auf ein anderes Tool zu gehen, weil das nochmal deutlich besser ist, weil es in der Usability einfacher ist, weil es viel besser bedienbar ist und so weiter. Und das heißt, wir kommen da in einen riesen Weiterbildungsbereich rein für alle möglichen Branchen, wo die Leute lernen müssen, in relativ kurzer Zeit sich in neue Tools einzuarbeiten, Sachen auszuprobieren, die sie bisher noch nicht gemacht haben. Und ich glaube, das ist eher der begrenzende Faktor als die technologische Fähigkeit in ganz vielen dieser Funktionen.
Und wie kriegen wir diese Weiterbildung hin?
Also ich meine, auf der einen Seite ist es etwas auch einfach nur durch Ausprobieren, um greifbar zu machen, um Räume zu bieten, sich damit wirklich einfach auseinanderzusetzen. Und auf der anderen Seite, um ein Angebot zu schaffen. Also ich meine, ihr habt ja auch ein breites Trainingsangebot mit Applied AI implementiert. Wir haben in der Gruppe Möglichkeiten geschaffen, unseren Kolleginnen Zugriff auf Trainings an Plattformen wie auch intern zu geben. Und ich glaube, das ist einfach was, wo man auf der einen Seite das Angebot schaffen muss. So hier, schau mal, in den Arbeitsfeldern empfehlen wir, sich mit den und den Tools, mit den und den Arbeitsweisen auseinanderzusetzen, aber auf der anderen Seite auch intrinsisch motiviert zu sein, sich damit auseinanderzusetzen, weil es einfach auch den Arbeitsalltag erleichtert, weil es zukünftig auch Bestandteil der einzelnen Prozesse wird. Und ich denke, dass so dieses Zusammenspiel aus Mensch, man ist auch neugierig, also ich glaube, so diese Art der Neugierde und der Möglichkeiten, die man dadurch auch wirklich für sich selber schaffen kann, ist was, was super wertvoll sein wird in der Zukunft, aber auf der anderen Seite als Arbeitgeber oder als wir als auch Agentur Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man es nachfragen kann, ist super wichtig. Und ich wollte noch einen Satz zu dem, was du gerade als Beispiel genannt hast, mit dem ich möchte das aber jetzt haben, wollte ich noch was sagen, weil ich glaube, natürlich kann man irgendwie relativ schnell einzelne Bausteine möglich machen oder halt dir dann auch zur Verfügung stellen.
Aber es ist noch nicht geil.
Naja, die Frage ist, also ich meine, genau, also es ist vielleicht noch nicht geil oder es ist noch nicht genau das, wo du sagst, so, das berührt dich. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, was ich auch gerade feststelle, diese Menschlichkeit dabei. So, was löst denn wirklich Emotionen aus? Ich habe vorhin über Kunst gesprochen, so, das ist ja also für mich was sehr Persönliches, wo ich hingehe und feststelle, so, das macht was mit mir. Und ich glaube, wir als Agenturgruppe haben da auch eine wahnsinnige Möglichkeit, das weiterzutragen und das mit in unsere Kreation oder mit auch in die Zusammenarbeit mit unseren Kunden mitzugeben, zu schauen, wo finden wir dann wirklich auch diesen Mehrwert oder wo hat man auch diese Menschlichkeit in der Interaktion nach wie vor. Wir sprechen über Kommunikation, über Marketingplattformen, über Endkonsumenten, die einfach auch mit Produkten in Berührung kommen. Ich glaube, diese Personalisierung, die man schaffen kann in diesen Momenten, wo der Endkonsument dann wirklich auch in Austausch mit einer Marke geht, ist halt das Wertvolle, was wir zwar beschleunigen können, was aber wirklich auch ein Momentum bekommen wird, wenn wir es mit dieser Menschlichkeit, mit den auch Möglichkeiten des Interagierens mit begleiten.
Wenn wir über Beschleunigung sprechen, glaube ich, müssen wir auch direkt über Regulierung sprechen. Ja, das ist ja nun so, dass die EU mit dem AI Act die weltweit erste staatliche Regulierung künstlicher Intelligenz als Gesetz beschlossen hat. Andreas, kannst du den AI Act mal kurz und einfach erklären, was das bedeutet?
Ja, gerne. Also der AI Act einmal ist eine horizontale Regulierung im Gegensatz zu vielen anderen. Das heißt, die gilt für KI als Technologie und nicht für einzelne Industrien. Und dann reguliert der AI Act so, dass wir eine risikobasierte Klassifizierung haben von auf Anwendungsfallebene. Das heißt, es gibt Anwendungsfälle, die haben wenig Risiko, es gibt Anwendungsfälle, die haben mittleres Risiko, es gibt Anwendungsfälle, die haben großes Risiko und es gibt die, die verboten sind. Verboten sind zum Beispiel Remote Biometric Identification, also Gesichtserkennung über Distanz in Echtzeit oder Emotionserkennung zum Beispiel. Auf der anderen Seite haben wir dann in den Hochrisikobereichen zum Beispiel Bereiche in der kritischen Infrastruktur, aber zum Beispiel auch alle KI-Anwendungen, die Entscheidungen von Menschen beeinflussen können.
In der Medizin beispielsweise,
in der Medizin,
oder?
Aber auch im Marketing. Mhm. Also wenn ich sehr stark beeinflussende Texte mache, dann ist das eine Hochrisiko-KI-Anwendung. Wenn ich zum Beispiel Weiterbildung, also alles, was individuelle Bildungsangebote für meine Präferenzen sind, ist das ein Hochrisikobereich, weil sehr stark auf die Person eingreift und den Werdegang. Und sobald wir da in eine höhere Risikokategorie kommen, sagt die Regulierung, dass wir höhere Anforderungen an die Vertrauenswürdigkeit dieser Systeme brauchen. Die Systeme müssen erklären, warum was gemacht wird. Die müssen sich identifizieren als KI-basierte Systeme. Die müssen stabil und robust laufen. Ich muss die Entscheidungen nachvollziehen können und so weiter. Da kommt eine ganze Menge an Anforderungen für diese hohen Kategorien. Jetzt ist es so, dass wir da einfach in der Diskussion sind, wie viele Anwendungsfälle fallen denn eigentlich in welche Kategorie. Das ist oft klar, in manchen Fällen noch nicht klar. Das muss auf jeden Fall gelöst werden. Und dann ist so die große Herausforderung jetzt, naja, wie kriege ich denn diese Hochrisiko-KI-Anwendungen so entwickelt, dass sie vertrauenswürdig sind? Und da hat der AI Act einen Weg über Harmonized Standards, heißt das. Das heißt, Standardisierungsorganisationen können Standards vorschlagen, die akzeptiert werden, und ein Unternehmen muss nur noch diesem Standard folgen. Und dann wird angenommen, dass er damit compliant ist zum AI Act. Das heißt, es ist eigentlich eine sehr dynamische Art und Weise, weil Standards relativ gut geändert werden können im Gegensatz zu Gesetzen und Verordnungen. Und auf der anderen Seite können die Standards aus der Industrie kommen. Die müssen halt akzeptiert werden, aber sie sind eben adaptierbar und aus der Industrie. Und sobald ich denen folge, dann bin ich eben auch compliant mit dem AI. Das ist so die Mechanik dahinter. Das ist auch kein Gesetz, sondern eine Verordnung. Das heißt, es gilt sofort für ganz Europa. Es ist nicht wie bei der DSGVO, wo ich das dann in einzelne nationale Gesetze habe und diesen Flickenteppich in Europa, sondern es ist einheitlich über Gesamteuropa. Und es gilt auch für alle, die in Europa Rechte der Bürger betreffen. Das heißt, es ist auch nicht so wie im Datenschutz, wo ich dann was eben in einem Ausland entwickle und auf den europäischen Markt bringe, sondern ganz egal, solange das Ergebnis in Europa uns betrifft, muss der gesamte Entwicklungsaufwand schon entsprechend compliant mit dem AI Act sein.
Es ist ja doch schon ein bisschen komplexer und komplizierter und nicht so einfach zu erklären, muss ich jetzt fairerweise auch dazu sagen. Und das ist ja nun mal so, dass Kritiker dieser Verordnung, ich habe hier noch Gesetz stehen, aber okay, ich lerne dazu. Also Kritiker der Verordnung glauben, dass die europäische KI-Branche unter der Regulierung leiden und weiter hinter der internationalen Konkurrenz zurückfallen könnte. Also wie seht ihr das? Weil wir sprechen immer vom Wettbewerb zwischen Nordamerika und Asien. Europa hinkt so hinterher. Jetzt sind wir die Ersten, die etwas regulieren, was uns Fortschritt bringen könnte?
Also wir haben da mehrere Umfragen gemacht und eine war unter Startups, die KI entwickeln, und haben gefragt, wie stark seht ihr die einzelnen Anforderungen im AI Act eigentlich als Herausforderung? Und da kam schon sehr viel Rot, also sehr viele Herausforderungen in den einzelnen Anforderungen, die der AI Act mitgibt. Und tatsächlich schon auch eine gewisse Anzahl an Firmen, die gesagt haben, wir werden damit signifikante Nachteile gegenüber dem globalen Wettbewerb haben. Oder wenn der AI kommt, werden wir auch überlegen müssen, ob wir ins nicht-europäische Ausland gehen. Nicht, um aus dem Ausland nach Europa zu liefern, sondern um die nächsten 3-4 Jahre einfach außerhalb Europas tätig zu sein, um dann, wenn sich das alles so ein bisschen eingespielt hat, sich wieder dem europäischen Markt zu wenden. Und jetzt sind wir natürlich in einer Zeit, die wahnsinnig dynamisch ist. Kommen so viele KI-Anwendungen raus, es passiert so viel. Und wir legen jetzt eine gewisse Latte an Vertrauenswürdigkeit rein, die aus meiner Sicht erstmal absolut sinnvoll ist, dass wir solche Qualitätsanforderungen haben. Aber wir müssen auch gleichzeitig sehen, dass der Aufwand, dahin zu kommen, ein sehr signifikanter ist für alle Unternehmen, die in Europa auf den Markt gehen wollen. Und es wird welche geben, die sagen, ich mache es nicht in Europa. Es gibt andere, die sagen, ich kann es damit überhaupt nicht mehr auf den Markt bringen. Und es gibt andere, die dann verlangsamt werden und in Europa einfach einen Wettbewerbsnachteil haben. Und da brauchen wir neben dem AI Act ein Unterstützungsprogramm, ein Programm, das wirklich in die Breite diesen Kompetenzaufbau bringt. Wie baue ich denn jetzt compliant diese KI-Anwendungen, damit diese Kosten auf einem Minimum bleiben und der Wettbewerbsnachteil da entsprechend aufgehoben wird. Aber ich würde nicht da quasi argumentieren, dass wir den AI Act von den Anforderungen reduzieren müssen. Ich würde eher sagen, das macht schon so einigermaßen Sinn. Jetzt lass uns schauen, dass das für alle so gut und so günstig und so schnell wie möglich geschaffen werden kann, dass sie da entsprechend auch auf diese Qualitätsstufe kommen.
Und ich würde da gerne noch ergänzend dazu sagen, ich finde, diese regionalen Unterschiede sind ja per se jetzt nichts Neues. Wir haben ja auch mit den beiden AI Labs, also in San Francisco und hier in München, bewusst diesen Weg gewählt, eins in dem Silicon Valley zu haben, weil da einfach wirklich von vornherein auch schon mal ganz anders und andere Vorgaben, Möglichkeiten sind, um sich mit nicht nur Artificial Intelligence, sondern allgemein auch mit Technologien auseinanderzusetzen, wo man auch sagen kann, in den USA gab es schon immer weitere oder Möglichkeiten, die wir dann auch innerhalb Europas aufgegriffen haben, die wir auch beispielsweise weiterentwickelt haben. Und ich glaube, ein zentrales Wort, das du, Andreas, vorhin in Bezug auf AI gewählt hast, ist Vertrauensbasis. Also diese Möglichkeiten zu haben, man vertraut in die Anwendungsfälle, die man mit KI, die man durch KI auch ausbaut, ist was, wo wir auch wirklich eine Möglichkeit damit haben, sich darauf zu beruhen oder halt damit weiterzuarbeiten, innerhalb Europas das auszubauen. Und ich glaube, der Weg jetzt, das zu begleiten und zu implementieren, ist was, was durchaus eine Herausforderung wird. Aber gleichzeitig denke ich, dass dieser Schritt auch etwas ist, was uns gegebenenfalls nochmal andere Möglichkeiten drumherum auch bringt.
Also ihr seht mein Gesichtsausdruck. Ich bin schon ein bisschen ernüchtert von der Antwort. Vor allem, weil du, Andreas, gesagt hast, ja, wir haben da einen Unfall gemacht. Das ist ja eine gute Beweisführung, dass Unternehmen sagen, oder Startups sagen, da sehen wir rot oder sonst was. Mir fehlen da so ein bisschen die positiven Signale, dass das doch irgendwie gut ist und dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Traut ihr der EU zu, diese Verordnung so hinzustellen, dass wir trotzdem noch konkurrenzfähig sind?
Also es kommt sehr stark auf die zeitliche Betrachtung an. Wenn wir da in 5 Jahre drauf schauen und sagen, die Standards sind da, die Werkzeuge, wie ich das baue, sind da, jeder weiß, wie ich das baue, dann ist alles absolut in Ordnung. Dann schauen wir drauf und sagen, das macht alles Sinn. Jetzt sind wir aber halt in der Phase, wo all das gerade entwickelt wird. Die Standards sind noch nicht da, die Tools sind noch nicht da. Wir wissen nicht genau, wie das geht. Und die Leute, die gerade KI-Systeme bauen, haben in ihrer Ausbildung diese Ansätze einfach nicht gehört, nicht gelehrt bekommen. Das heißt, die müssen sich das alles beibringen. Das heißt, das ist jetzt schon ein wahnsinniger Aufwand. Aber er lohnt sich, um dann quasi dahin zu kommen, wo wir sein müssen. Aber wir müssen auch ganz klar sagen, wir brauchen da jetzt ein Unterstützungsökosystem, weil wir sonst in den nächsten Jahren dann einen riesigen systematischen Nachteil gegenüber anderen Ländern haben. Und den müssen wir in irgendeiner Art und Weise kompensieren. Das Gute ist, das geht. Das Schlechte ist, das ist noch nicht so aufgesetzt, wie es eigentlich aufgesetzt sein sollte.
Wo seht ihr die generative KI in 2 Jahren, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft blicken? Oder müssen wir weiter in die Zukunft blicken? Weil du hast jetzt gerade von 5 Jahren gesprochen. Mhm. Macht es Sinn, da überhaupt über 2 Jahre zu sprechen? Oder sollen wir noch weiter gehen? Und wenn ja, wo seht ihr sie in 5 Jahren? Wenn ihr euch was aussuchen könnt.
Also tatsächlich, wenn ich jetzt alleine zurückblicke auf die letzten 3 Monate, was wir da für Sprünge auch schon gesehen haben, würde ich sagen, eins der Herausforderungen oder der auch, was mich total begeistert an was vor uns liegt, ist, dass wir als Menschen manchmal Schwierigkeiten haben, exponentiell zu denken. Und ich glaube, dass das aber tatsächlich einsetzen wird, dass mit den Technologien, mit den Möglichkeiten, mit den Anwendungsfällen viele Dinge erst entstehen werden, die wir heute noch gar nicht denken, dass sie wirklich auch möglich sind. Deswegen fällt es mir schwer, die Frage zu beantworten, während ich gleichzeitig schon merke, dass wir mit der Weiterentwicklung in der Videoerstellung oder mit der Weiterentwicklung von auch jetzt, wenn man mal außerhalb unserer Branche in die Medizinindustrie schaut, welche Kollaborationsmöglichkeiten zwischen Mensch und KI in Bezug auf der Tumoridentifikation beispielsweise möglich sind, ist halt krass. Und das finde ich, das ist total auch, weil du gerade sagst, du warst so überrascht über unsere pessimistischen Antworten. Ich bin total positiv gestimmt, dass wir in Zukunft super viele neue Anwendungsfälle denken, wo wir auch als Menschheit in den Bereichen Kommunikation, aber auch in Medizin oder im Nachhaltigkeitsbereich wahnsinnige Möglichkeiten haben, zu gestalten. Und das ist was, wo ich jetzt nicht konkret sagen kann, das und das kann ich mir in 2 Jahren vorstellen. Aber aber ich kann einfach jetzt schon sagen, wenn das so weitergeht, dann haben wir da auf jeden Fall Möglichkeiten, die wichtig werden.
Ja, ich glaube auch, also 2 Jahre ist schon ein ganz guter Horizont. Weiter vorausschauen traue ich mich sicherlich auch nicht, eher kürzer. Aber also wir schauen uns das immer in sogenannten KI-Fähigkeiten an, von Sensordatenerfassung, Zeitreihenanalysen, Sprachverständnis, Steuerung und langfristige Planung und Aktion und Generierung von Inhalten. Und das Gen-AI-Thema ist so ein bisschen Sprachverständnis und Generierung von Inhalten. Da passiert gerade wahnsinnig viel. Es gibt andere Bereiche, diese ganzen Reinforcement-Learning-Themen für die Steuerung und langfristige Zielerreichung, passiert auch wahnsinnig viel. Auf anderen passiert ein bisschen weniger. Und so können wir einigermaßen gut abschätzen, wo wirklich größere Durchbrüche noch kommen und wo vielleicht die Geschwindigkeit ein bisschen langsamer ist. Und wir sehen das aber jetzt auch, vor ein paar Wochen kam Claude 3 raus von Anthropic. Ich weiß nicht, wer von den Hörern Anthropic schon gehört hat. Das ist das zweitgroße Gen-AI-Startup aus dem Silicon Valley, also knapp 5 Milliarden eingesammelt haben. Und deren neues Modell ist zum Beispiel im Software-Coding, im Benchmark zu einem GPT-4, dem neuen Modell, dem neuesten von OpenAI, drastisch besser. Die Errorrate geht von 30% auf 15% runter. Also es ist quasi eine Verdoppelung in der Verbesserung, wie ich diese Systeme einsetzen kann. Also es sind nicht 1-2% Schritte oder sowas, sondern es ist eine Halbierung von dieser Rate und damit eine drastische Erhöhung der Genauigkeit. Und diese Schritte müssen wir antizipieren. Also wenn wir jetzt darüber reden, wie wir in der Zukunft KI einsetzen, dann dürfen wir nicht den Fehler machen, auf die jetzigen Fähigkeiten von KI schauen und sagen, naja, so groß ist der Impact jetzt ja auch nicht. Die sind noch nicht ganz so gut. Die Schulbildung wird immer noch die gleiche sein, weil wenn ich jetzt auf die Fähigkeiten schaue, verändert sich da auch nicht so viel oder die Hochschulbildung oder die Art der Arbeit. Aber wir müssen halt in der Lage sein, jetzt genau diese 2 Jahre mal in die Zukunft zu projizieren und sagen, wie könnte das denn da ausschauen? Und wenn wir das ein bisschen fortschreiben, dann werden wir schon sehen, da werden sehr signifikante Veränderungen in der Gesellschaft, in der Arbeitswelt in den nächsten Jahren kommen. Und wir müssen halt jetzt die Entscheidungen treffen, die diese Entwicklung mit antizipieren. Deswegen ist die Frage sehr gut und ich glaube auch so ein 2-3-Jahres-Horizont ist ein richtiger. Aber da wird so viel passieren, dass wir uns jetzt echt anschnallen müssen und diese Transformation mitmachen. Wir haben da nicht 10 oder 15 Jahre Zeit, sondern es sind eher einzelne Jahre.
Wir können jetzt langsam zum Abschluss kommen und ihr erinnert euch, ich habe die KI, also ChatGPT, nach 5 Icebreaker-Fragen gestellt. Und ich habe mir eine rausgepickt, weil die passt irgendwie ganz gut zum Schluss. Und zwar, stellt euch vor, ihr könntet eine KI entwickeln, die ein globales Problem lösen kann. Welches Problem würdet ihr angehen und wie stellt ihr euch die Rolle der KI bei der Lösung vor? Um dem vorauszugreifen, ich glaube, bei Eva ist die Antwort klar. Eva würde den Lebensraum der Eisbären retten. Andreas, was würdest du machen?
Wir könnten auch eine Eiswürfelmaschine bauen. Aber ernsthaft, ich glaube, also Energie ist, glaube ich, sicher eins der Themen. Und Energieerzeugung wird absehbar gelöst werden durch Fusionsenergie mit im Prinzip unlimitierter, sauberer Energie. Wenn wir über magnetbasierte Fusionskraftwerke sprechen, brauchen wir KI, um diese Magnetfelder stabil zu halten, um die Fusion überhaupt zu ermöglichen. Und aus meiner Sicht, wenn wir das Thema Energie in den Griff bekommen, unbegrenzt saubere Energie, damit lösen wir die Trinkwasserprobleme, weil wir beliebige Entsalzungsanlagen bauen können. Wir lösen diverse Klimathemen, weil wir im Prinzip alles auf Elektro umstellen können und Verbrennung auch von der Kostenseite einfach viel teurer sein wird. Das heißt, wenn wir dieses Energiethema jetzt in den Griff bekommen, dann lösen sich auch eine ganze Reihe an anderer Themen, die da folgen werden.
Also Andreas rettet dank der Energie die Welt. Eva, was machst du?
Ich würde die Demokratie stabilisieren. Also ich würde mir wünschen, dass wir KI dafür einsetzen können, Dialog aufrechtzuerhalten, dass wir gesellschaftliche Spaltung wieder zusammenführen können, dass wir wirklich schauen, dass wir sowas wie auch eine Vertrauensbasis für unterschiedliche Meinungen, für unterschiedlichen, auch ein diverses Miteinander schaffen, weil mir einfach gerade auch innerdeutsch, aber man sieht es einfach global, dass wir eine enorme Herausforderung haben, A, mit den Komplexitäten, aber B, auch mit der Geschwindigkeit umzugehen. Und das ist natürlich ein Nährboden für eine Radikalisierung, sage ich es mal. Und ich würde KI darin gerne als, also in einer Verantwortlichkeitslogik, also Responsible AI, mit aufgreifen, einsetzen und sicherzustellen, dass wir Menschen zusammenbringen, dass wir Kommunikation führen können oder einsetzen können, um Gemeinschaft, um Offenheit, um irgendwie auch Freude irgendwie an dem Miteinander zu stabilisieren und zu schaffen. Und ich glaube, dass das auch unterschiedliche Anwendungsfälle oder unterschiedliche Möglichkeiten gibt, das wirklich so mit einzusetzen. Und bin da auch sehr zuversichtlich, dass wir da Anforderungen, Anwendungen haben in der Zukunft, die das ermöglichen.
Das ist ein sehr, sehr schöner Abschluss. Ich danke euch vielmals für das inspirierende Gespräch. Und ich bin mir sicher, das wird nicht die letzte Folge über KI gewesen sein. Wir werden uns sicher bald wieder hören.
Freue ich mich drauf.
Dankeschön.
So, ihr kennt das Spiel. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine Bewertung da, abonniert den Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Alle Links und die weiteren Infos findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Servus und bis zum nächsten Mal.
12cast, der Serviceplan-Talk über Marken, Medien und Menschen.